Die Europäische Union sucht neue Handelspartner. Und das ist auch bitter nötig. Denn da sind zum einen die politischen Spannungen mit den USA, zum anderen die wachsende Konkurrenz aus China. Das alles macht der europäischen Industrie zu schaffen. Chancen bieten nun Länder, die bislang wenig auf dem Radar waren. Das sind zum Beispiel die Mercosur-Staaten in Südamerika, aber auch Indien, Indonesien oder die Vereinigten Arabischen Emirate. Das Problem aber ist, Marktgröße allein reicht nicht für eine stabile Partnerschaft. Wichtig ist auch die Frage, wie gut ist geistiges Eigentum geschützt? Antworten darauf diskutieren wir heute in dieser Podcast-Folge.
Makroskop, der wirtschaftspolitische Podcast. Eine Produktion des Verbands Forschender Pharmaunternehmen.
Herzlich willkommen zur Sommerausgabe von Makroskop. Am Mikrofon ist Philipp Eins. Und heute mal nicht in Berlin-Mitte, sondern direkt aus den Sommerferien ist mir der Chefökonom des VfA zugeschaltet, Dr. Klaus Michelsen. Hallo Klaus, herzlich willkommen.
Hallo Philipp.
Ja, Podcasten in den Ferien, das ist wirklich voller Einsatz, aber es geht ja auch um etwas. Also den Schutz geistigen Eigentums in internationalen Handelspartnerschaften, darüber wollen wir heute sprechen. Klaus, meinst du, das Thema wurde bei den bisherigen Verhandlungen der EU mit zum Beispiel den Mercosur-Staaten sträflich vernachlässigt?
Ja, sträflich vernachlässigt, so würde ich das nicht beschreiben. Aber man hat einige Dinge nicht endgültig geklärt, die wichtig sind, wenn Handel zwischen zwei Staaten oder zwischen zwei Regionen getrieben werden soll. Und der Schutz geistigen Eigentums ist ein ganz wichtiger Aspekt, gerade wenn man Hightech-Produkte exportiert. Und Hightech-Produkte sind pharmazeutische Produkte, aber auch Elektronik, Elektrotechnik, Sensorik, ganz viele Dinge, wo viel Hirnschmalz drin steckt. Und wenn das in den Zielländern nicht vernünftig geschützt ist und dort eben die Nachahmung sehr schnell passiert, dann hat man keinen zusätzlichen Handel getrieben, sondern da hat man eigentlich mit Zitronen gehandelt. Man eröffnet im Grunde genommen keine neuen Absatzmärkte, sondern hilft anderen in der Nachahmung der Produkte.
Mhm. Sträflich vernachlässigt, da hast du nur gerade gesagt, ganz so schlimm ist es nicht. Sollte aber der Schutz geistigen Eigentums bei der Auswahl von Handelspartnern vielleicht nochmal eine andere Rolle spielen, jetzt gerade mit Blick auf die EU?
Ja, das ist ganz wichtig. Also wir haben jetzt eine Verhandlung gehabt mit den Mercosur-Staaten. Dort gibt es ein ganzes Kapitel zum Schutz geistigen Eigentums. Allerdings ist die Formulierung und all das, was dort eben vereinbart wurde, sehr schwach gewählt. Also man hat dort eben relativ schwache Formulierungen, etwas, was gerade der pharmazeutischen Industrie dann eben nicht so gut tut im Handel, gewählt. Das muss dringend dann nachverhandelt werden, beziehungsweise in der Ausgestaltung dann neu gestaltet werden. Das braucht man auch in der Zukunft, wenn man neue Handelspartnerschaften aushandelt, dass man da entsprechend von Anfang an darauf achtet, dass eben Patente, dass eben Unterlagenschutz, dass Daten vernünftig geschützt werden und anerkannt werden in den Regionen, mit denen man dann Handel treiben möchte.
Wir wollen da mal auch ein bisschen genauer einsteigen, denn wie gut geistiges Eigentum in einzelnen Ländern geschützt ist, das kann man tatsächlich messen. Und zwar wird das gemessen im International Intellectual Property Index, langes, kompliziertes Wort, ist aber ein ganz interessantes Tool. Und wie das genau funktioniert, das erklären wir zunächst mal in einer Übersicht.
Der International Intellectual Property Index vergleicht und bewertet nationale Systeme zum Schutz geistigen Eigentums. Er deckt mittlerweile 55 Länder ab, die zusammen etwa 90% der weltweiten Wirtschaftsleistung repräsentieren. Für jedes bewertete Land wird eine Reihe von Indikatoren erhoben, die unterschiedliche Aspekte des Schutzes und der Verwertung geistigen Eigentums abbilden. Gesetze, Gerichtsentscheidungen, Verwaltungspraktiken und die internationale Vertragsbindung eines Landes. Das alles wird zur Bewertung herangezogen. Die Indikatoren decken den gesamten Innovationszyklus ab, von der Entstehung und rechtlichen Absicherung geistigen Eigentums über die wirtschaftliche Nutzung bis hin zur praktischen Durchsetzung von Schutzrechten. An der Spitze des Rankings stehen regelmäßig die USA, gefolgt vom Vereinigten Königreich, sowie Ländern wie Frankreich und Deutschland.
Ja, Klaus, also im aktuellen Economic Policy Brief, da habt ihr euch diesen International Intellectual Property Index angeschaut, vor allem auch mit Blick auf neue Handelspartnerschaften der EU. Was ist unterm Strich euer Ergebnis?
Ja, wir haben uns angeschaut, wie die Partnerstaaten, mit denen wir jetzt Handelsabkommen abschließen möchten oder schon abgeschlossen haben, wie die den Schutz geistigen Eigentums durchsetzen. Und dieser Index bietet dafür eine ganz hervorragende Grundlage, weil das eben eine international einheitliche Erhebungsmethode ist und da eben standardisiert betrachtet wird über einen längeren Zeitraum, wie sich dort der Schutz geistigen Eigentums entwickelt hat. Warum haben wir auf diese neuen Handelspartner geschaut? Weil, wenn wir die Summe bilden zwischen den Mercosur-Staaten, Indien, Indonesien, aber auch beispielsweise den Vereinigten Arabischen Emiraten, dann kommen wir so auf ein Welthandelsvolumen von etwa 15%. Und das ist ungefähr so viel, wie wir auch beispielsweise mit China handeln. Und deswegen ist es wichtig, dass man sich das auch mal anguckt, weil das Chancen sind, außerhalb der bereits erschlossenen oder großen Märkte nochmal zusätzliche Absatzmärkte zu erschließen. Und der Index, den wir jetzt dann ausgewertet haben, sagt, naja, in dem einen Land haben wir ja schon ganz guten Schutz von Intellectual Property, wie man das im Englischen beschreibt. Das sind dann beispielsweise die Vereinigten Arabischen Emirate. In anderen Ländern gibt es dann aber große Lücken. Und das sind große Länder, beispielsweise Indien, aber auch Teile der Mercosur-Länder, Brasilien, wo wir große Lücken im Schutz des geistigen Eigentums haben und wo wir, wenn wir Handel treiben wollen, auf jeden Fall nochmal nachbessern müssen. Also das ist so dieses heterogene Bild und da ist so die Aufforderung mit verbunden, naja, schaut euch das bitte nochmal ganz genau an, seht zu, dass in der Ausgestaltung dann dieses Handelsabkommens, dann in nachgelagerten Verordnungen, die da auch noch beschlossen und verhandelt werden, dass da dieser Schutz des geistigen Eigentums nochmal eine stärkere Rolle spielt.
Vielleicht machen wir es mal ein bisschen konkreter. Also wenn ich jetzt ein Unternehmen bin aus Deutschland oder aus einem EU-Land und möchte nun Handel treiben mit Brasilien und Indien, wo jetzt der Schutz geistigen Eigentums vielleicht nicht ganz so ausgereift ist, wie man das hier kennt in der EU. Was bedeutet das konkret, wenn ich jetzt dort eine Handelsbeziehung eingehe?
Das kann man ziemlich gut nachvollziehen, wenn man überlegt, wie kommt eigentlich ein Medikament beispielsweise in den Verkehr. Ein Medikament muss zugelassen werden und für diese Zulassung muss man beispielsweise Daten offenlegen zur Wirksamkeit, zur Verträglichkeit, zur Sicherheit dieses Medikaments. Und diese Daten, die können natürlich genutzt werden, um entsprechend auch eigene Produktion damit anzuschieben. Also neben der Frage des Patentes, wo man eh offenlegt, wie ein Produkt, wie ein Medikament hergestellt wird, wie es zusammengesetzt ist, sind diese Daten eine ganz wichtige Grundlage, um dann eben auch Produktionsprozesse aufsetzen zu können. Und dieser Schutz beispielsweise dieser Daten ist in Indien, aber auch in Brasilien nicht besonders stark ausgeprägt. Das heißt, man hat direkten Zugriff und kann diese Informationen, wenn man nachahmen möchte, nutzen. Das ist das eine. Das andere ist, in beiden Ländern gibt es Möglichkeiten, sogenannte Zwangslizenzen zu erteilen. Das bedeutet, wenn ein Produkt in den Markt eingeführt ist, aber eben nicht im Umfang, im richtigen Umfang oder im ausreichenden Umfang der Bevölkerung zur Verfügung steht, kann die Regierung beschließen, nun, dann werden wir das einfach in Zwangslizenz hier selbst produzieren. Und das ist natürlich für Unternehmen, die dort auch ihre eigene Forschung und Entwicklung refinanzieren wollen, eine ziemliche Herausforderung. Und in Brasilien kommt dazu, dass beispielsweise die Patentierung nicht nur durch ein Patentamt erfolgt, dort muss man ein Patent anmelden, sondern eben auch durch die Gesundheitsbehörde und die chronisch überlastet ist. Da dauert das Jahre, bis dann entsprechende Schutzrechte verteilt worden sind. Und das ist eine große Unsicherheit für Unternehmen. Das bedeutet, der Markt erschließt sich erst sehr, sehr viel später und dementsprechend ist es dann unattraktiv, dort Handel zu treiben. Und all das zusammengenommen sind Gründe, warum bestimmte Handelspartnerschaften erst real zum Leben erweckt werden, wenn wir entsprechend nachbessern, was diese institutionelle Seite des IP-Schutzes betrifft.
Wenn ich mir das so vorstelle, gibt es ja wahrscheinlich aber auch zwei verschiedene Varianten. Das eine ist, hast du gerade beschrieben, dass grundlegende Schutzrechte fehlen oder es eben so eine Art Zwangslizenz gibt in bestimmten Fällen. Das andere ist ja, es gibt Schutzrechte, aber sie lassen sich praktisch nicht durchsetzen. Ist das auch ein Problem?
Ja, das ist auch ein Problem. Also wenn die Gerichtsbarkeit überhaupt nicht funktioniert, und das ist eben auch ein weiterer Teil dieses Mechanismus oder dieses Index, den wir ausgewertet haben, wie schnell, wie gut kann ich eigentlich meine rechtlichen Positionen durchsetzen? Wenn das nicht funktioniert, dann ist das ebenfalls ein Problem. Also dann hat man zwar auf dem Papier ein tolles Schutzrecht, da wird einem garantiert, dass man das exklusiv nutzen kann, aber wenn es dann hart auf hart kommt, dann findet sich niemand, der darüber urteilen möchte. Und das ist etwas, wo man auch große Unterschiede zwischen den Ländern beobachten kann. Und das ist etwas, was natürlich auch mit in die Verhandlungen hineingehört.
Du hast ja eingangs schon ein paar Branchen genannt, bei denen ja gerade der Schutz geistigen Eigentums sehr wichtig ist. Lass uns mal darüber sprechen. Also welche Branchen sind das jetzt ganz genau, ganz konkret?
Ja, also es sind halt überall dort, wo viel geistiger Inhalt oder viel Hirnschmalz drin steckt, so möchte ich das mal beschreiben. Also im Grunde genommen unsere Hightech-Branchen, überall da, wo viel geforscht wird, wo viel entwickelt wird, da ist es besonders wichtig, die ja, Schutzrechte durchsetzbar zu machen. Und das sind eben Branchen wie Pharma, Biotechnologie, das sind Branchen aber auch im Bereich von Elektronik, komplexen Messverfahren, Sensorik. Das sind unterschiedliche, ja, wichtige Branchen, mit denen man ja auch Weltmarktanteile gewinnen möchte in Zukunft, in denen man aber auch eben aufpassen muss, dass einem diese Produkte, die man sehr aufwendig selbst entwickelt, nicht an anderer Stelle einfach nachgemacht werden. Das Problem hatten wir in China, wo auch ganz viel Wissen abgeflossen ist, wo bis heute ja auch auf internationalen Messen gerne mal geschaut wird, gibt es eigentlich Produkte, die hier einem Markenprodukt oder einem geschützten Produkt besonders ähneln und in einer Weise ähneln, dass es unzulässig ist. Diese Erfahrung hat man gemacht und gerade deshalb muss man eigentlich darauf achten, dass man in Zukunft da robuster vorgeht.
Mir kommen jetzt gerade so in den Sinn, das gab, glaube ich, so Automodelle, die plötzlich sehr ähnlich aussahen wie ja europäische Vorbilder, wie der Smart, glaube ich. Ne? Ich weiß nicht, ob du darauf anspielst, gerade in China.
Ja. Also es gibt da, es sind Kleinigkeiten teilweise. Ne? Also es gibt ja beispielsweise auch eine große deutsche Buntstiftfirma, die plötzlich Produkte erkannt hat, die sie selbst eigentlich so hergestellt haben, wo sie gesagt haben, naja, unsere Markenrechte sind hier irgendwo beeinträchtigt, weil ihr das einfach nachmacht und einfach davon profitiert, dass wir hier lange Jahre investiert haben in Markenbildung, in bestimmte Qualität etc. Das reicht eben von Kleinigkeiten bis hin zu größeren, ja, Maschinenanlagen, Automobilen. Das sind alles Dinge, die dann in vielen Teilen vielleicht einfach nachgeahmt wurden oder nachgebaut wurden, ohne dass man selbst diese Entwicklungskosten trägt. Und das ist ja der eigentliche Sinn und Zweck des Schutzes geistigen Eigentums, dass man eben für diejenigen, die Hirnschmalz verwenden, auch einen gewissen Schutz schafft, damit sie diesen Hirnschmalz auch für sich wirtschaftlich verwerten können. Das ist eigentlich der Innovationsanreiz, der mit solchen Patenten, mit den ja, Unterlagenschutz verbunden ist.
Du meintest du bereits, also wenn es Handelspartnerschaften gibt oder die auf gutem Wege sind, zum Beispiel mit Brasilien und Indien, dort der Intellectual Property Index, über den wir nun gesprochen haben, aber eher niedrig ist, da müsste man nachverhandeln, müsste nachbessern. Welchen zeitlichen Horizont braucht es denn, um Nachbesserung auch wirklich umzusetzen?
Ja, das ist genau die Krux. Also da sprechen wir ja über Institutionen, da sprechen wir ja über Gerichtsbarkeit, da sprechen wir darüber, dass man Dinge dann auch strafverfolgen kann. Und das ist etwas, was man nicht einfach von heute auf morgen umsetzen kann. Wichtig ist aber, dass man eine Perspektive hat. Also wenn wir gar keine Perspektive auf Verbesserungen sehen, dann ist das natürlich für Unternehmen kein Markt, in dem man versucht, eben neue Investitionen zu lenken im Sinne von der Investition in neue Handelsstrukturen. Insofern lebt ein solches Handelsabkommen wirklich damit, dass man perspektivisch dort Märkte hat, auf denen man sicher handeln kann, auf denen man Produkte gut vermarkten kann, auf denen man seine Rechte durchgesetzt bekommt. Da müssen wir über Jahre sprechen, mit Sicherheit. Aber, und das haben beispielsweise die Vereinigten Arabischen Emirate gezeigt, diese Verbesserungen sind möglich. Also innerhalb einer bestimmten Zeit, einige Jahre hat das dort gedauert, hat man deutliche Verbesserungen erzielen können. Insofern kann man nur ermutigen, auch andere Länder auf diesen Weg zu schicken. Im Ergebnis wird es auch dort dazu führen, dass Innovationen sehr viel stärker selbst aus dem eigenen Land heraus auch hergestellt werden, weil dieser Innovationsanreiz dann sehr stark ist. Und das zeigt eigentlich die internationale Literatur zu Patenten. Dort, wo starker Patentschutz vorhanden ist, ist auch die Innovationskraft der Volkswirtschaften in der Regel höher.
Und genau da lass uns doch mal bleiben, bei den Patenten nämlich. Die haben ja auch eine große Bedeutung für wirtschaftliche Innovation. Den Wert hinter diesen Patenten, den möchte ich nun gerne etwas genauer mit dir diskutieren. Zunächst aber ein Überblick.
Patente sind das Rückgrat der Innovationswirtschaft. Sie sichern Unternehmen einen befristeten Vorsprung auf dem Markt und ermöglichen es ihnen, ihre Investitionen in Forschung und Entwicklung zu refinanzieren. Ohne Patentschutz würde die private Innovationsinvestition zusammenbrechen. Wettbewerber könnten Innovationen kostenlos kopieren. Besonders in der Pharmaindustrie, wo Forschung Jahre dauert und Millionen kostet, ist ein verlässlicher Patentschutz nicht nur von Vorteil, sondern eine absolute Voraussetzung für Investitionen. Der wirtschaftliche Nutzen von Patenten reicht jedoch über einzelne Unternehmen hinaus. Sie fördern den technologischen Fortschritt, schaffen hochwertige Arbeitsplätze und sichern die Wettbewerbsfähigkeit ganzer Industrien.
Also, wer etwas erfindet, darf ein Patent anmelden. Wie macht man das eigentlich ganz konkret?
Ja, ein Patent anzumelden ist eine komplizierte Angelegenheit. Also man muss erstmal zeigen, dass man etwas hat, was wirklich neu ist. Also, dass man einen Mechanismus entwickelt hat, dass man ein Molekül gefunden hat oder dass man bestimmte Zusammenhänge hat, die eben nicht schon durch andere erfunden wurden, gefunden wurden oder in ähnlicher Weise in den Verkehr gebracht wurden. Also, man muss etwas wirklich Neues haben und diesen neuen Mechanismus muss man sehr gut dokumentieren, wie er funktioniert und wie er im Zweifel auch nachgemacht werden kann. Und das ist der Unterschied zwischen einem Geschäftsgeheimnis, das man für sich behält, und einem Patent, was man anmeldet, worauf man dann ja eine gewisse Zeit dann eben ein exklusives Vermarktungsrecht erhält. Und dieses Offenlegen von Wissen ist etwas, was der Gesellschaft hilft, weil andere können mit diesen Patenten weiterforschen. Also man kann sich dieses Wissen zu eigen machen und darauf aufbauend eigene weitere Entwicklungen machen und wenn man dann das vorherige Patent mitnutzen möchte, dort entsprechende Lizenzgebühren entrichten. Das heißt, man vermehrt im Grunde genommen durch diesen Schutz des geistigen Eigentums die Möglichkeiten zu forschen, das Wissen zu erweitern und zusätzliche neue Erkenntnisse in den Wirtschaftskreislauf einzuführen. Würden alle das so für sich behalten, so als Geschäftsgeheimnis, dann würde niemand mehr davon profitieren können. Dann würde man irgendwie versuchen, das nachzubauen, was die anderen tun. Dann würde man eben dieses Wissen nicht universell einsetzen, sondern würde es eben exklusiv in einem Unternehmen belassen und das auf Dauer. Und das ist dieser große, große Vorteil von Patentschutz. Einerseits zu sagen, wenn du etwas erfindest, bekommst du einen wirtschaftlichen Vorteil. Andererseits aber auch zu sagen, wenn du diesen Vorteil nutzen möchtest, dann musst du auch offenlegen, wie das Ganze funktioniert und anderen erlauben, mit diesem Wissen weiterzuarbeiten. Und das ist etwas, was eigentlich ganz positiv ist und was eben diesen Patentschutz so wertvoll macht.
Du meintest gerade schon, ein Patent, das gilt dann für eine gewisse Zeit. Das sind ganz genau 20 Jahre, solange ist ein Patent gültig. Ich habe mich dann gefragt, schafft man damit nicht auch ein Monopol? Also die Marktregulierung, die ja auch Preise reguliert, ist damit ja eigentlich ausgesetzt. Also anders gefragt, kann ich auf patentierte Produkte jeden Preis nehmen, der mir einfällt?
Ja, das kann man machen. Im Grunde genommen geht das, ne? Also man hat eben Preise, die man dann aufrufen kann. Und das ist im Prinzip der Deal, der dahinter steckt. Man erfindet etwas und man ruft dafür einen Preis auf, der einem als Unternehmer gerechtfertigt erscheint. Das bedeutet aber nicht, dass jeder nun gezwungen ist, diesen Preis zu bezahlen. Ja? Also es ist ja eben so, dass man auch für Verträge immer zwei Parteien braucht. Und wenn jemand dann eben einen Preis aufruft, der so hoch ist, dass kein Mensch den bezahlen möchte, dann hat er auch keinen Umsatz. Das bedeutet, man muss immer so diesen optimalen Punkt für das Unternehmen treffen, wo man hinreichend viele Kunden erreicht, aber gleichzeitig eben eine relativ hohe Marge erzielen kann auf seine Innovation. Und gleichzeitig muss man eben auch gucken, dass man eben den Preis nicht zu niedrig senkt, damit man sein eigenes Wissen nicht entwertet. Ne? Also das ist so ein bisschen dieses Austarieren. Und das gilt eben für eine ganz bestimmte Zeit. Und wenn diese Zeit abgelaufen ist, dann dürfen andere das Wissen, das vorhanden ist, frei nutzen, ohne dass man entsprechend was dafür bezahlen muss. Und das ist im Grunde genommen der Mechanismus. Man gibt also sein Wissen preis, hat eine gewisse Zeit ein Monopol auf ein Produkt. Kann ja aber auch sein, dass dann jemand anderes kommt und sagt, ich habe noch oder ein viel besseres Produkt erfindet, dann ist das Patent ja auch plötzlich wertlos geworden. Und man hat auf dem Weg dann zeitweise hohe Gewinne, die dann aber genutzt werden müssen, um die Innovation zu refinanzieren.
Schauen wir mal etwas genauer auf die Pharmabranche. Auch Arzneimittel, die kann man ja patentieren lassen. Aber da habe ich gelesen, gibt es verschiedene Unterscheidungen. Also man unterscheidet zwischen Stoffpatenten, Verfahrenspatenten, Anwendungspatenten. Was verbirgt sich unter diesen Begriffen?
Ja, da bin ich tatsächlich nicht der Spezialist, der diese genau in seinen Feinheiten ziselieren kann. Aber für die pharmazeutische Industrie gilt eben auch wie für andere, es gibt eine Regulierung, die heißt, man unterscheidet zwischen unterschiedlichen Patentklassen und die werden dann unterschiedlich lange geschützt beispielsweise. Das sind dann grundlegendere Erfindungen, die eben einen längeren Patentschutz haben. Oder es gibt dann eben Dinge, die dann etwas kürzere Laufzeiten mit sich bringen. Das ist die Regulierung, die einem dann gegeben wird. Das Zweite, im Bereich der pharmazeutischen Industrie ist es eben so, dass man ja neben dem Patentlaufzeiten auch ein Gesundheitssystem hat, was diese Bewertung letztlich dieser Patente dann vornimmt. Also in Deutschland zum Beispiel gibt es ein ausgefeiltes Bewertungssystem, wo man den Nutzen seiner medizinischen Innovation nachweisen muss. Und je nachdem, wie hoch dieser zusätzliche Nutzen ausfällt für ein neues Medikament, daran bemisst sich dann auch, was der Preis für dieses Medikament dann sein wird. Also man hat also unterschiedliche Regulierungen, das bedeutet Länge des Patentschutzes differenziert nach verschiedenen Kriterien und dann ein Preisfindungsmechanismus, der dann darauf basiert, dass man objektiv misst, wie viel Innovation steckt eigentlich in dem Produkt und danach eine Bewertung dann vornimmt.
Ja, das ist ein interessanter Punkt, denn das spricht so etwas an, also das hast du auch schon erwähnt, forschende Pharmaunternehmen, ja, die haben natürlich Entwicklungskosten und die möchten sie auch wieder reinholen, das ist nachvollziehbar. Auf der anderen Seite aber, da steht ja das öffentliche Interesse nach einer breiten und auch bezahlbaren gesundheitlichen Versorgung. Also wie tariert man hier so Interessen aus?
Ja, das ist genau dieser Aushandlungsprozess, den ich gerade so ein bisschen skizziert habe. Also man hat eben Regeln, nach denen man Preise festsetzt. Das sind keine Preise, die einfach so passieren, wo einfach jemand sagt, das möchte ich jetzt haben. Das ist im Gesundheitswesen im Übrigen auch ein bisschen anders gelagert als bei anderen Produkten, weil da geht es im Zweifel um Leben und Tod. Und deswegen kann man da eben nicht einfach völlig unreguliert Preise setzen lassen von Unternehmen, die da etwas entwickelt haben. Das heißt, man hat diese Regeln, man orientiert sich an zusätzlichen Nutzen von Innovationen, man orientiert sich daran, wie viele Patientinnen und Patienten künftig damit behandelt werden. Das alles spielt eine Rolle in der Höhe letztlich der Bewertung. Und das stellt sicher, dass man am Ende, wenn die Krankenkassen und auch die Hersteller von Arzneimitteln sich am Ende die Hand geben und sagen, das ist der Preis, dass man da eben auch einen fairen Deal geschlossen hat zwischen dem Interesse der Öffentlichkeit, möglichst gute und günstige Gesundheitsversorgung zu haben und dem Interesse auch letztlich der Innovationskraft, dass man möglichst starke Anreize haben möchte, zusätzliche neue gute Medikamente zur Heilung zu entwickeln. Also das sind die Mechanismen, die da wirken.
Nun ist es ja so, dass Forschung teilweise auch mit öffentlichen Geldern gefördert wird. Also es gibt ein Programm Horizont Europa zum Beispiel. Da stellt die EU knapp 100 Milliarden Euro bereit und es ist nach eigenen Angaben das größte Forschungs- und Innovationsprogramm der Welt. Spannende Frage ist ja, wenn jetzt dort etwas Innovatives entwickelt wird, wem gehört dann das Patent, wenn der Staat sich beteiligt an der Entwicklung?
Ja, also das Patent liegt zunächst einmal bei demjenigen, der es erfunden hat, also und es angemeldet hat. Das heißt, nicht wenige Forschungseinrichtungen in Deutschland, in Europa melden selbst Patente an und können die dann wirtschaftlich verwerten. So, und dann ist es in den USA beispielsweise auch sehr üblich, dass Universitäten sich aus den Erträgen aus Lizenzen beispielsweise finanzieren. Also man profitiert von der eigenen Forschungs- und Innovationskraft. Gleichzeitig ist aber auch die Idee, dass der Staat in Bereichen Forschung und Innovation finanziert, die privatwirtschaftlich kaum abbildbar werden. Das heißt, man differenziert da so ein bisschen zwischen der wirklichen Grundlagenforschung, die wirklich höchst risikoreich ist, wo kein Kapitalgeber sagen würde, Mensch, da investiere ich jetzt, und der Forschung, die auch notwendig ist, um von so einer grundlegenden Erfindung auch tatsächlich bis zu einem fertigen Produkt zu kommen, weil da ist der Weg ja auch noch ein relativ weiter. Also wir können uns ja beispielsweise an die Pandemie erinnern, wo eine Technologie genutzt wurde, mRNA, die schon länger gefunden und ja auch patentgeschützt wurde. Bis zu einem wirklichen Impfstoff war der Weg dann noch relativ weit und mit sehr, sehr hohen Entwicklungskosten verbunden. Und das ist dann die industrielle Entwicklung, die dann eben privat vorfinanziert wird. Also man kann schon so ein bisschen unterscheiden, Grundlagenforschung, F&E aus der öffentlichen Hand finanziert, das ist meist sehr, sehr risikoreich, verbunden mit Lizenzen, die gerne und auch Patenten, die gerne dann weiterverkauft werden können und weitergegeben werden können. Die sollen aber möglichst universell zur Verfügung stehen. Und dann geht es in diesen privatwirtschaftlichen Bereich, wo dann wirklich die marktreifen Produkte entwickelt werden. Das ist das, was dann privat über Patentschutz refinanziert wird.
Werfen wir nochmal einen Blick über den Tellerrand, nämlich die Situation bei internationalen Patenten und auch der Anerkennung von Patenten. Die Welthandelsorganisation WTO, die hat 1994 etwas auf den Weg gebracht, nämlich Regelungen, die nationalen Patenten im internationalen Handeln Geltung verschaffen sollen. TRIPS-Übereinkommen, das ist so das Stichwort, da wurde sich darauf geeinigt. Offenbar greift dieses Übereinkommen aber nicht immer. Das haben wir ja im ersten Teil unseres Gesprächs heute schon diskutiert. Was klappt da nicht?
Ja, diese Standards, die dort gesetzt werden, die sind halt zwar innerhalb der Welthandelsorganisation Konsens. Trotzdem ist die Umsetzung nach wie vor in nationalem Recht geregelt. Und man braucht immer den Staat, die Staaten, die Teil der Welthandelsorganisation sind, dass sie auch eben diese entsprechenden Abkommen, die man sich gegeben hat, umsetzen. Und das ist höchst unterschiedlich ausgeprägt in Europa, in den USA, Kanada. In vielen Ländern klappt das sehr, sehr gut. Da ist der Schutz wirklich auf einem sehr hohen Niveau. In anderen Ländern ist das eben nicht so. Und da sprechen wir dann vor allen Dingen eben über die Durchsetzbarkeit, gerichtliche Durchsetzbarkeit von Schutzrechten, die problematisch ist oder eben auch in der Anwendung dieses TRIPS-Abkommens. Also das sind Dinge, die dann da uns sehr unterschiedlich gehandhabt werden.
Wir haben ja nun besprochen, welche Bedeutung Patente, auch der Schutz geistigen Eigentums für die Wirtschaftskraft haben. Lass uns zum Schluss nochmal schauen, was geschieht, wenn Patente auslaufen und welchen Einfluss das auf die Wirtschaft hat. Ganz konkret machen wir das mal am Beispiel von Arzneimitteln. Das geschieht nämlich in den kommenden Jahren, dass hier Patente auslaufen werden.
Die europäische Pharmaindustrie steht vor einer großen Herausforderung. Bis 2029 laufen mehr als 20 großvolumige Arzneimittel aus dem Patentschutz aus. Das betroffene Marktvolumen wird sich bis dahin auf rund 6 Milliarden Euro summieren. Ein erheblicher wirtschaftlicher Druck für innovative Unternehmen. Nach dem Patentablauf können Generikahersteller entsprechende Medikamente kopieren und zu deutlich niedrigeren Preisen anbieten. Der Originalpreis fällt typischerweise um 70-90%. Um die wirtschaftlichen Verluste auszugleichen, müssen Pharmaunternehmen kontinuierlich neue, innovative Medikamente entwickeln und auf den Markt bringen, mit neuen Patenten und damit verbundenen Schutzrechten.
Ja, Klaus, also bei mehr als 20 Medikamenten läuft der Patentschutz aus. Ja, von welchen Medikamentengruppen sprechen wir hier? Was sind das für Wirkstoffe?
Ja, das sind viele Wirkstoffe, man kann das ja zurückrechnen, die vor gut 10 Jahren in den Markt eingeführt wurden oder entwickelt wurden. Da sprechen wir über Produkte beispielsweise der Onkologie, die jetzt eine relativ große Anwendung gefunden haben in den letzten Jahren. Aber verschiedenste andere sind das auch. Also es sind teilweise Produkte, die eben in die breiten Anwendungen gelangt sind, die ganz wichtig sind auch für die Versorgung bei schweren Erkrankungen und die jetzt eben aus dem Patentschutz auslaufen. Und das ist für die Unternehmen erstmal eine große Herausforderung, du hast es gesagt. Also sind die Produkte, mit denen verdienen dann Unternehmen Geld. Das Geld, was sie eben brauchen, um Forschung, Innovation, Entwicklung in anderen Bereichen wieder zu finanzieren. Das sind Herausforderungen für Unternehmen, dass sie zu einem bestimmten Zeitpunkt auch wieder neue Produkte haben müssen, weil sie sonst eben wirtschaftlich nicht weiter existieren können. Und deswegen ist sozusagen die Innovationspeitsche das, was dann letztlich dahinter steckt. Also dieser Patentauslauf sorgt immer wieder dafür, dass sich die Unternehmen immer wieder neu darauf besinnen müssen, dass sie neue Produkte entwickeln. Die andere Seite ist, und das ist der Teil, der dann für das Gesundheitswesen interessant ist. Die Patentausläufe führen dazu, dass die Versorgung in ganz wichtigen Bereichen auch sehr viel günstiger wird. Also man hat eben eine Versorgung mit Medikamenten, die innovativ sind, die vielen zusätzliche Heilungschancen gebracht haben, die plötzlich eben sehr, sehr viel günstiger wird und eben auch Entlastung in das Gesundheitswesen bringt. Also wieder Freiraum schafft A für neue Innovationen und B eben für eine breite Grundversorgung mit innovativen und guten Medikamenten für die Zukunft. Und das ist so ein bisschen, wie soll man sagen, dieses Versprechen eines innovativen Arzneimittels, dass es sich eben immer wieder selbst erneuert, immer besser wird auf der einen Seite, aber eben auch für die Grundversorgung dann erschwinglich zur Verfügung steht.
Also Innovationspeitsche, das hast du gerade so genannt, das habe ich auch noch nicht gehört. Kann ich mir aber bildlich vorstellen. Also es ist schon einfach der Druck, ständig innovativ sein zu müssen, um etwas Neues auf den Markt zu bringen, das dann auch wirtschaftlich ist.
Genau, das ist am Ende, wenn man kommerziell handelt und an den Finanzmärkten bewertet wird, ist das das Zentrale. Hat man eben die Chance, auch nach 10 Jahren oder längerer Patentlaufzeit, immer wieder neue Produkte, neue und innovative Medikamente zu entwickeln. Und schafft man das eben nicht, dann ist eben auch Schluss. Dann wird eben das Unternehmen nicht mehr erfolgreich sein. Man kann sich dann immer noch in der Produktion eines dann generisch gewordenen Medikaments natürlich auch umtun. Aber wenn man eben innovativ sein möchte, wenn man eben wirklich neue Produkte auf den Markt bringen möchte, dann ist das an der Stelle letztlich das natürliche Ende.
Ja, und genau, um solche Innovationen dann auch wirklich auf den Markt bringen zu können, da ist eben der Schutz geistigen Eigentums so bedeutend. Das haben wir ja heute diskutiert. Vielleicht abschließend, Klaus, mit Blick auf die Pharmabranche. Was würdest du dir da wünschen bei zukünftigen Handelspartnerschaften? Wie sollte ja der Schutz geistigen Eigentums national, international noch weiterentwickelt werden? Was braucht es da an der Stelle?
Ja, wir brauchen eine möglichst einheitliche Reichweite und Dauer des Schutzes geistigen Eigentums. Das betrifft einerseits das Patent, das betrifft aber auch die Frage, wie wird mit Daten umgegangen, mit den Informationen, die notwendig sind, um eben auch Produktionsprozesse stabil aufbauen zu können. Wie schnell wird eigentlich eine Patentprüfung vorgenommen? Also das sind so diese Aspekte, wie schnell und wie lange habe ich eben einen exklusiven Vermarktungszeitraum. Das ist das eine. Das zweite ist die Frage der Durchsetzbarkeit im Ernstfall. Also wenn jemand dann tatsächlich einen Verstoß begeht, schafft man das dann eben als Innovator auch, seine Rechte durchzusetzen. Und diese Patentdurchsetzung beispielsweise dann im Konflikt mit Generika-Herstellern, die vielleicht zu früh an den Markt kommen, das muss dann eben auch geregelt sein, dass es klar ist, wer hier den Schutz über das geistige Eigentum anderer berührt und das eben in einer Weise, die nicht zugelassen ist, der muss dann eben auch damit rechnen, dass er bestraft wird. Und das ist etwas, wo man noch viel stärken kann, auch gerade im Bereich der Durchsetzbarkeit, wo man international dann entsprechend nochmal nachbessern muss.
Welche Rolle der Schutz geistigen Eigentums bei Handelspartnerschaften spielt, darüber haben wir heute gesprochen im Podcast Makroskop. Vielen Dank an Dr. Klaus Michelsen, Chefvolkswirt des VfA, zugeschaltet sogar aus den Sommerferien. Danke, Klaus.
Danke dir, Philipp.
Weitere Infos zum Thema und aktuelle Zahlen finden Sie auf der Website des VfA. Hier geht es weiter in 2 Wochen mit meiner Kollegin Franziska Walser und den neuesten Informationen aus der Wirtschaftspolitik. Haben Sie einen schönen Sommer. Ich bin Philipp Eins.
Makroskop, ein Podcast des Verbands Forschender Pharmaunternehmen. Kennen Sie unseren Newsletter Makroskop Pharma? Abonnieren Sie den monatlichen Economic Policy Brief. Kostenfrei unter www.vfa.de.